ARD.
Danke, Ingo. Wir weiten den Blick von Hamburg in die große Welt, deren Fundament dieses Wochenende einmal mehr erschüttert wurde. Eklat zwischen Trump und Zelensky. Steht Europa jetzt allein? Das fragen wir heute. Die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist bei uns. Wir fragen es den CDU-Außenpolitiker Armin Laschet, die Sicherheits- und Verteidigungsexpertin Claudia Major ist da und ein Kollege von CNN, der sehr viel aus Russland und der Ukraine berichtet, Frederik Pleiten. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Ihnen zu Hause auch und hier im Studio. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind und möchte mit Ihnen zu Beginn jene Szene vom Freitag noch einmal ansehen, die jetzt schon ein historisches Dokument ist und wahrscheinlich jeden mit der ratlosen Frage zurückließ: Was war das?
What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean?
I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country.
Yes, but if you are not strong...
Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict.
You don't have the cards right now. With us, you start having cards.
Playing cards.
Right now, you don't.
Yeah,
you're playing cards.
I'm very serious, Mr. President.
You're playing cards.
Serious.
You're gambling with the lives of millions of people.
You think
you're gambling with World War III.
What do you think?
You're gambling with World War III. But you're either going
to
make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty.
Frau Baerbock, Sie kennen inzwischen wahrscheinlich alle Arten der Weltdiplomatie. Haben Sie das schon mal erlebt?
Nein. Und das unterstreicht, was wir aber ja schon in den letzten Wochen erlebt haben und eigentlich auch aus Trump 1 wissen, dass das eine Art von Politik ist, die bewusst auf Disruption setzt, die anders arbeitet als zuvor. Also vielleicht auch für Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind ja eigentlich sogenannte Auftaktbilder. Also eigentlich ging es ja nur um eine Begrüßung und sollte gar keine Pressekonferenz sein. Und dass dann das Gespräch, was eigentlich vertraulich sein sollte, 40 Minuten oder 45 Minuten vor laufenden Kameras stattfindet, das hat es so noch nicht gegeben. Aber es bedeutet eben auch, dass wir ganz anders und zwar viel stärker für unsere eigenen Interessen und unsere eigenen Werte als Europäer einstehen müssen. Und deswegen war es auch so wichtig, dass unverzüglich danach alle Europäer deutlich gemacht haben, wir stehen an der Seite der souveränen und freien Ukraine, weil es um unseren Frieden auf unserem europäischen Kontinent geht.
Was die Europäer lernen wollen, sollen, müssen, das werden wir heute natürlich noch ausführlich besprechen. Ich will aber erst mal an Herrn Laschet weitergeben. Frau Baerbock sagt, es ist eine ungewöhnliche Szene gewesen. Hat man ihn also, den Herrn Zelensky, den Präsidenten der Ukraine, in irgendein offenes Messer laufen lassen? Wie haben Sie die Szene gesehen?
Also der ganze Akt ist ungewöhnlich. Es sind in der Tat Auftaktbilder an diesem Kamin. Danach geht man zum Gespräch und dann gibt es eine Pressekonferenz. Dazwischen nur ein Mittagessen, zur Beruhigung vielleicht. Jetzt findet das 45 Minuten lang statt. Ich habe mir das Ganze mal von vorne bis hinten angeschaut. Am Anfang noch sehr einvernehmlich. Präsident Zelensky zeigt Bilder von Kriegsgefangenen. Trump nimmt es sehr empathisch auf. Und man vermutet gar nicht, dass es zu dieser Eskalation kommt. Und dann ist plötzlich der Vizepräsident da, der sich in das Gespräch einmischt. Und dann schreien sie alle übereinander, jeder redet. Und dann am Ende die Eskalation, wo Trump richtig droht, was Zelensky lassen soll. Das hat es, glaube ich, insgesamt in der internationalen Diplomatie, selbst bei Staaten, die verfeindet sind, so noch nicht gegeben. Und das Schlimme ist, es trifft ja hier einen Verbündeten, ein Land, das im Krieg ist. Jetzt kann man fragen, ob Zelensky da auch alles richtig gemacht hat, ist eine andere Frage. Nur so spricht man in so einem Moment nicht mit einem Präsidenten, der so unter Druck ist.
Sie meinen, Zelensky hätte wissen müssen, dass Trump nur auf Schmeicheleien reagiert? Oder
was ja, meinen Sie damit, er hätte anders nachher Lindsey Graham, Republikaner, knallhart anti-Russland, hat nur einen Stand with Ukraine Act durchgebracht im Parlament, wo er immer auf Seite der Ukraine war. Und der am Ende sagte, ja, es war richtig, dass Trump ihn korrigiert hat. Und er hat dann später in einem amerikanischen Interview gesagt, ich glaube bei Fox, ich hatte ihn gewarnt, nimm den Köder nicht auf. Und er hat es nicht getan.
Können wir uns mal angucken, was Lindsey Graham gesagt hat. Eigentlich echt ein beinharter Ukraine-Unterstützer, hat nach diesem Eklat Folgendes gesagt.
I talked to Zelensky this morning. Don't take the bait. What I saw in the Oval Office was disrespectful, and I don't know if we can ever do business with Zelensky again. He either needs to resign and send somebody over that we can do business with, or he needs to change.
Also hat ihn gewarnt, Frau Major, da sich bitte nicht zu sehr reizen zu lassen. Konnte man damit rechnen, dass es so ein Eklat geben würde? Glauben Sie, das war was Kalkuliertes?
Das weiß ich nicht. Und ich glaube, es ist im Endeffekt auch nicht relevant. Weil was wir gesehen haben, kam ja nicht als wirkliche Überraschung. Was wir die letzten zwei Wochen schon gesehen haben, war einerseits ein US-Vizepräsident Vance, der in München eine Rede gehalten hat, wo er de facto gesagt hat, die Europäer seien ein ideologischer Gegner. Wir haben einen US-Verteidigungsminister kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen, der gesagt hat, die Europäer müsst alleine für eure Sicherheit sorgen, unser Fokus ist woanders. Wir haben den US-Präsidenten Trump gehabt, der gesagt hat, der mit Putin telefoniert hat und de facto den Schlüsselforderungen Russlands nachgekommen ist, kein NATO-Beitritt für die Ukraine, Verhandlungen über die Ukraine, über den Kopf der Ukraine hinweg, die war gar nicht mit am Tisch, das machen jetzt direkt die Großmächte aus. Der US-Präsident hat genauso Europa als einen Gegner bezeichnet. Also das alles war ja schon angelegt. Was mich bei der Szene, die Sie am Anfang gezeigt haben, wirklich überrascht hat, war die Brutalität und die Schärfe. Und das zeigt letztlich, dass die USA kein Verbündeter mehr sind, dass sie sich immer mehr von den demokratischen Werten, die die transatlantische Beziehung mal ausgemacht haben, entfernen, dass sie immer autokratischer werden, dass wir offensichtlich andere Ziele verfolgen, was Trump möchte. Er möchte einen Deal, er möchte einen Reset mit Russland. Er möchte nicht länger in Europa sein. Also es ist keine Schutzmacht mehr, es ist eher ein Risiko für uns in Europa. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann sieht man, dass sich strukturell in den transatlantischen Beziehungen etwas fundamental geändert hat. Und das ist, glaube ich, für uns die Herausforderung. Wir wollten das nicht sehen, weil wir jahrzehntelang zusammengearbeitet haben. Und wir müssen anerkennen, dass unser wichtigster Verbündeter sich gerade nicht mehr wie ein Verbündeter verhält, sondern zu einem Sicherheitsrisiko für Europa wird, der beispielsweise mit Russland VN-Resolutionen abstimmt. Und das ist, glaube ich, für uns, gerade für uns in Deutschland, eine fundamental schwierige Herausforderung, weil das gegen alles da spricht, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben und woran wir geglaubt haben.
Ich will nur ein bisschen besser verstehen, was da passiert ist im Oval Office, Herr Pleitgen. Sie haben gerade gesagt, es war eine enorme Brutalität. Die ging ja vor allem von dem Vizepräsidenten J.D. Vance aus.
Ich glaube, die baute sich im Laufe des Gesprächs auf. Ich habe genau wie Herr Laschet mir das ganze Ding auch mal angeguckt. Und was ich sagen muss, ich habe am Ende mir gedacht, ich habe sehr viel erfahren und, glaube ich, auch gelernt darüber, wie Trump sich das vorstellt, mit Russland zu verhandeln, aber auch, wie er sich Europa vorstellt und vielleicht auch, wie man mit ihm zusammen auch arbeiten könnte. Das fand ich total interessant. Also was er zum Beispiel gemacht hat, ist, er hat Polen gelobt. Er hat gesagt, die Polen tun total viel für ihre Verteidigung. Das sind Leute, die werden wir niemals ans Messer liefern. Da sieht man schon mal, wenn man viel für Verteidigung ausgibt, dann läuft die Sache schon mal besser. Was man aber auch, glaube ich, gelernt hat, ist, dass Trump vorneweg gesagt hat, dass er Putin all diese Sachen angeboten hat, dass er zurück auf die internationalen Märkte kann, dass die Kreditkarten zurückkommen, Autos zurückkommen, wenn er diesen Frieden mit der Ukraine macht. Okay. Und dass da beide Seiten natürlich Kompromisse machen werden. Er hat da schon sehr viel von der Ukraine preisgegeben, ohne den Zelensky zu fragen. Das stimmt schon. Aber er ist, glaube ich, so sauer auf den Zelensky geworden, weil der Zelensky gesagt hat, die Russen müssen das bezahlen, die Russen müssen die Gebiete zurückgeben. Den Russen kann man nicht vertrauen. Und das hat sich dann halt immer wieder aufgestaut. Warum der amerikanische Vizepräsident in so einer Runde überhaupt zu Wort kommt, ist mir ein absolutes Rätsel. Weil das sind ja eigentlich die beiden Verhandlungsführer, der Präsident des einen Landes und des anderen Landes, die kurz ein Statement abgeben. Man weiß, dass das bei Trump anders war. Es gibt nur einen Faktor, der mir aufgefallen ist, was ich auch kenne von internationalen Begebenheiten. Man weiß, dass Volodymyr Zelensky sich alle Mühe gibt, Englisch zu sprechen.
Das aber er hatte aber keinen Übersetzer dabei.
Er hatte einen Übersetzer dabei, aber der natürlich nicht eingegriffen hat. Er gibt sich alle Mühe. Aber natürlich, gerade in so einer hitzigen Situation, versteht man nicht alles. Es wird vieles falsch aufgefasst. Es gab die eine Sache, wo einer von diesen Reportern, der ist eigentlich ein Pro-Trump-Propagandist, mehr als ein Reporter, gefragt hat, ob Zelensky sich keinen Anzug leisten konnte.
Können wir uns auch noch mal ansehen, weil es eine besonders entwürdigende Szene.
He's all dressed up today.
Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do. You own a suit?
Yeah, problems.
A lot of Americans have problems with you not respecting the dignity of this office.
I will wear a costume after this war will finish.
Okay.
Yes, maybe
one.
Maybe something
like yours, sir. Yes. That'd be great. Maybe something better, I don't know. Yeah. We will see. Maybe something cheaper than, yeah.
Thank you.
Bei der ich mich gefragt habe, ist das womöglich inszeniert? Weil das ist so ein Rechtsaußenblogger, der diese Frage gestellt hat.
Die haben ja im Weißen Haus, jetzt auch im Press Corps, haben die ja teilweise traditionelle Medien wie zum Beispiel die Associated Press rausgeschmissen, weil die sich weigern, den Golf von Mexiko Golf von America zu nennen, und haben dann ganz viele von diesen rechtsgerichteten Blogs und Podcasts und so da reingetan. Das hat sich da schon verändert. Und da waren auch Leute wirklich in der Presse da, das hat man auch durchweg gesehen, die sehr antagonistisch waren. Aber bei dieser Szene hat man auch gesehen, Zelensky hat auf die Frage geantwortet, aber keinen Anzug an: Ich ziehe ein Kostüm an, wenn der Krieg vorbei ist. Ja. Und das haben viele von denen dann absolut. Der hat gesagt, das ist ein Kostüm. Kostüm ist aber das russische Wort für Anzug. Mhm. Und das sind halt einfach Sachen, die dann falsch aufgefasst werden. Und ich habe einmal vor nicht allzu langer Zeit eine riesen Auseinandersetzung mit Alexander Lukaschenko gehabt bei einer Pressebegegnung auf Russisch. Mhm. Und wenn man das versucht, das durchzuziehen, das ist total schwer, wenn man nicht diese Sprache als erste Sprache spricht. Und da der Zelensky als jemand, der wirklich alle Mühe gibt, da zu kommunizieren, wenn zwei so Monster-Persönlichkeiten auf einen einreden, das konnte nur schiefgehen.
Bleibt also die Frage, die wir noch nicht beantwortet haben: Warum demütigt Donald Trump den Präsidenten eines angegriffenen Landes über ja mindestens 10 Minuten vor der Weltöffentlichkeit? Hat das was damit zu tun, dass er mit seiner Ankündigung, den Krieg erst in 24 Stunden, dann in 100 Tagen beenden zu wollen, nicht weiterkommt?
Also, was wir aus meiner Sicht immer berücksichtigen müssen, dass wir es hier nicht mit normaler Außenpolitik zu tun haben. Und wir versuchen auch das jetzt zu erklären nach den Mustern, wie halt Außenpolitik so funktioniert, wie man das über Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte, eingeübt hatte zwischen Staaten. Aber der amerikanische Präsident, der spielt ein ganz anderes Spiel. Und da ist natürlich die Frage, fügt man sich dem total oder nicht? Und weil jetzt viele Punkte hier aufgegriffen worden sind, wie hätte man geschickter agieren sollen an dieser Stelle? Mhm. Aber es geht ja nicht nur um die Frage, wie tritt Zelensky hier gegenüber dem US-Präsidenten auf, sondern was bedeutet das zu Hause in seinem Land? Da kämpfen Menschen, und das dürfen wir nicht vergessen, Trump suggeriert ja, und auch Vance suggeriert, als wenn wir schon mitten in Friedensverhandlungen wären. Aber vor 3-4 Tagen ist ja eine Kollegin von Ihnen, eine bekannte ukrainische Journalistin, mitten in Butscha, also kurz vor Kiew, von einer Drohne in ihrem Haus getroffen worden. Dieser Krieg geht brutalster Art und Weise weiter. Wenn ein ukrainischer Präsident eines Landes in so einem Moment nicht für sein Land einsteht, immer wieder auch deutlich macht, das stimmt nicht, das ist falsch, und zeitgleich kämpfen da Tausende von Soldaten seit 3 Jahren an der Front, hat das auch was mit Moral zu tun. Deswegen,
was meinen Sie, wenn Sie sagen, er spielt ein Spiel?
Weigere ich mich so ein bisschen zu sagen, aus den normalen Logiken hätte man natürlich, man hätte auch nicht so sitzen müssen, sondern diese ganze Geschichte. Und daher ist es so zentral, dass wir absolute Geschlossenheit haben von Europäern, auch in so einer Situation, jetzt nicht Zelensky Ratschläge zu geben, wie er sich beim nächsten Mal in der Pressekonferenz verhält, sondern deutlich zu machen, wir haben hier als Europäer was auf den Tisch zu legen. Wir haben nicht nur eigene Interessen, sondern wir haben Punkte, wo wir auch im Sinne der amerikanischen neuen Logik deutlich machen können, das schadet dann auch den Vereinigten Staaten von Amerika. Also wenn wir 2 andere Situationen mit reinnehmen. Der US-Präsident hatte auch gesagt vor einigen Wochen, Gaza wird die Hölle werden, wenn am Wochenende nicht Folgendes passiert. Unverzüglich haben alle arabischen Länder plus die Schlüsselländer Europas, nämlich wir, gesagt, auf gar keinen Fall. Das machen wir nicht mit. Und dann hat er 2 Tage später angekündigt, das Gespräch mit Putin, um abzulenken. Mhm. Kanada hat er gedroht, er wird schon halb einmarschieren in Kanada und sie mit Zöllen überziehen. Was haben die Kanadier gemacht? Haben nicht gesagt, was sind jetzt die eigentlichen diplomatischen Gepflogenheiten, sondern haben sich gefragt, was ist für diesen US-Präsidenten besonders wichtig? Die Situation in den USA, wie die Preise in den USA sich entwickeln werden, und deswegen gesagt, dann machen wir doppelt so viele Zölle, um deutlich zu machen, du hast auch was oder sie haben auch was zu verlieren. Und das ist das Entscheidende, wo aus meiner Sicht Macron und jetzt auch Starmer, also der britische Premierminister, sehr, sehr klug und geschickt reagiert haben und deutlich zu machen, wir Europäer können gewisse Dinge auch selber tun. Und wie stehen dann die USA an dieser Stelle da? Weil natürlich, wenn wir da als nüchterner Bürger auf diese Szenen schauen, ich musste zweimal zwischendurch ausschalten, weil ich es nicht ertragen konnte in der Art und Weise, wie da mit dem ukrainischen Präsidenten umgegangen wird. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir als Europäer jetzt unsere Geschlossenheit und Stärke zeigen und uns vergegenwärtigen, was braucht Trump in so einer Situation, dass er in seiner Logik, nicht unserer Logik, sondern seiner Logik, das Ganze als Erfolgsgeschichte darstellen lassen
kann. So, und da gab es keine Erfolgsgeschichte. In seiner Logik braucht er einen Deal, den zu unterschreiben Zelensky zu diesem Zeitpunkt nicht bereit war. Und möglicherweise hat ihn das auch geärgert. Und wir wollen noch mal verstehen, um was es da eigentlich genau geht bei diesem Rohstoffdeal, den Trump zur Unterschrift vorlegen wollte.
Präsident Trump fordert Gegenleistungen für US-amerikanische Hilfe. Die Ukraine hat etwas, das er gerne hätte. Wertvolle Rohstoffe. Lithium, Graphit, Titan und vermutlich seltene Erden. Sie alle sind wichtig für die Produktion von E-Autos, Smartphones oder Militärtechnik. Laut Experten liegt der Wert in Billionenhöhe. Ein Teil der Rohstoffe liegt auch in den von Russland besetzten Gebieten im Osten der Ukraine. Trump verspricht sich von dem geplanten Abkommen vor allem eine Gegenleistung für bereits geleistete Hilfen. Zelensky erhofft sich Sicherheitsgarantien. Weil Zelensky einen ersten Entwurf nicht unterschreibt, kommt es zum Streit. Trump beschimpft ihn daraufhin als Diktator ohne Wahlen. Am Mittwoch scheint es dann doch zu einer Einigung zu kommen. Genauere Details sollen zwei Tage später ausgehandelt werden. Dafür reist Zelensky am Freitag in die USA. Statt eines Deals kommt es zur Eskalation. Was bleibt, sind verhärtete Fronten.
Herr Pleitgen, warum hat dieser Deal so eine wichtige Bedeutung für Trump?
Für Trump ist es natürlich in erster Linie diese transaktionale Außenpolitik, die er macht. Das ist das, was Frau Baerbock sagt. Das ist halt keine Außenpolitik, wie wir sie kennen, sondern für ihn ist alles halt ein Business. Was ich auch aus dieser Pressekonferenz rausgehört habe, ist, was er ja gesagt hat, ist, die USA haben viele Rohstoffe, haben Öl, Gas, aber was sie nicht haben, sind seltene Erden. Und das will er halt haben. Meines Erachtens ist das möglicherweise auch der Grund, warum er Grönland haben will und nicht Sicherheitsgarantien für die USA oder bessere Sicherheit für die USA. Aber das ist halt das, was er offenbar von denen haben will. Ich glaube, das ist zum Teil der Grund, warum ihm dieser Deal so wichtig ist. Er sagt, das würde dann die Ukraine auch an die USA binden dadurch, zumindest wirtschaftlich, obwohl militärisch sowas ja dann durch die Europäer abgesichert werden soll, die aber nichts haben sollen von diesem Deal. Aber andererseits ist es natürlich so, dass er auch verkaufen muss, dass er hart in der Außenpolitik ist. Dass er sagt, wenn wir euch helfen, dann bekommen wir auch was dafür. Weil diese seltenen Erden, von denen wir reden, da ist ja ein größter Teil überhaupt gar nicht erschlossen und unklar, ob es überhaupt wirtschaftlich ist, an diese Sachen ranzugeraten. Also das ist ja, wenn man sich den letzten Entwurf von diesem Deal anguckt, eigentlich eher so ein Memorandum of Understanding, wo man sagt, ja, wir wollen das in Zukunft zusammen ausbeuten, aber so richtig viel ist da eigentlich nicht dahinter.
Für Zelensky war ja wichtig, dass er im Gegenzug dafür Sicherheitsgarantien bekommt. Die hat ihm aber Donald Trump bis jetzt verwehrt. Also wir wissen nicht, was die letzte Version dieses Vertrags gewesen wäre. Frau Major, kann es sein, dass es schon ausreichen könnte, Sicherheitsgarantien zu liefern, indem einfach amerikanische Firmen in der Ukraine sind und sich wirtschaftlich sozusagen am Ausbau der seltenen Erden und anderer Rohstoffe beteiligen?
Das ist ja das amerikanische Argument. Die sagen, sobald es da amerikanische Arbeiter gibt, ist de facto die Ukraine safe. Und das ist der fundamentale Unterschied zwischen der ukrainischen Position und der amerikanischen Position. Die Ukraine sagt, wir haben in der Geschichte gelernt, dass Russland immer wieder angreift, solange es diese Ziele hat, solange Russland eine unabhängige Ukraine in Frage stellt, die Armee aufbaut, sie ausrüstet, die Kriegsproduktion umstellt, solange ist Russland eine Bedrohung für eine unabhängige Ukraine. Und deswegen brauchen sie Sicherheitsgarantien, die sie wirklich verlässlich gegen einen erneuten russischen Angriff schützen. Und Amerika sagt, nee, die Arbeiter reichen. Aber das heißt, dass wir halt nicht nur einen kleinen Unterschied haben, sondern es gibt einen fundamentalen Interessensunterschied. Die USA möchten einen Deal, sie möchten ein schnelles Ende, sie möchten militärisch aus Europa raus, sie möchten, dass da Ruhe ist. Und Zelensky möchte eine Überlebensgarantie, der möchte eine Lebensversicherung. Das heißt, das hätte wahrscheinlich gar nicht gut gehen können in diesem Gespräch, weil die Interessen völlig anders sind. Mhm. Und man kann sogar sagen, da stimme ich Ihrer Interpretation zu letztlich, Trump, wenn man das überspitzt formuliert, ist de facto an Putin gescheitert. Er hat es nicht geschafft, diesen Krieg innerhalb von 48 Stunden oder wie auch immer zu beenden. Und das Bauernopfer, der dafür herhalten muss, ist de facto Zelensky. Mhm. Denn den Druck auf Putin kann er nicht weiter erhöhen. Mhm. Wenn er aber nicht als Versager dastehen möchte und sagen muss, er hat den Krieg nicht gelöst, dann muss halt jemand schuld sein. Und das war de facto in der Pressekonferenz, war Zelensky. Mhm. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen als Europäer, und da bin ich ganz bei Ihnen, ist, es geht ja nicht nur um die Ukraine. Wenn man sich die russischen Ziele anschaut, gehen sie weit über die Ukraine hinaus. Sondern es geht darum, dass wir die Regeln, wie wir Sicherheit in Europa organisieren, die möchte Russland neu schreiben, mit Pufferzonen, mit Rückabwicklung von NATO-Strukturen und all so etwas. Das heißt, wenn Russland wirklich jetzt die Lehre zieht, wenn es lange noch durchhält, über 3 Jahre, und dann mit den Amerikanern ins Gespräch kommt und die Amerikaner rehabilitieren Russland, nehmen sie wieder auf als internationalen Akteur, dann lohnt sich Krieg führen aus russischer Sicht. Und dann ist nach der Ukraine halt das nächste Ziel dran. Und ich glaube, das müssen wir verstehen, dass es eben nicht nur um die Ukraine geht, sondern dass es aus unserem eigenen Interesse die Lehre sein sollte, Krieg führen lohnt sich nicht in Europa, sondern das können wir aufhalten. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir die Lehre daraus ziehen, die Sie eben angesprochen haben. Es muss für uns heißen, wir müssen uns selber verteidigen können, wenn unser wichtigster Schutzpartner, unser Allianzpartner zum Risiko wird. Das ist ja die Lehre vom letzten Freitag. Die USA werden zum Risiko, weil sie Russland ermutigen, und die Ukraine und uns im Regen stehen lassen.
Nochmal, wir werden gleich über Europa sprechen. Ich will noch einmal wissen, welches Interesse haben die Amerikaner? Donald Trump hat nach diesem ganzen Eklat folgende Interpretation gehabt und was er glaubt, warum man mit Zelensky nicht mehr verhandeln könne.
We had a meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great from his standpoint. I think he very much overplayed his hand. He's got to say, I want to make peace. He doesn't have to stand there and say about Putin this, Putin that, and all negative things. He's got to say, I want to make peace. I don't want to fight a war any longer. His people are dying. He doesn't have the cards, just so you understand it.
Herr Laschet, wie verstehen Sie das? Was für ein Frieden schwebt Trump davor?
Ich glaube, da muss man eben noch mal in einen Schritt zurückgehen. Den ganzen Wahlkampf über hat er das gesagt, er wird diesen Krieg beenden. Dieses Rohstoffabkommen ist ja nur ein Teil, das wäre ja erst der Beginn gewesen und das wäre eigentlich unterzeichnet worden, wenn es nicht eskaliert wäre. Es war ja fest geplant, war auch fest verabredet. Und er hat die Vorstellung, wir machen jetzt hier Waffenstillstand, wir holen Russland wieder zurück in die internationale Politik, er will sie sogar zum G7-Gipfel holen, wieder als G8. Er schickt jetzt einen Botschafter wieder hin, ist für die USA was Neues. Wir haben immer noch unseren Botschafter da. Also da waren die Amerikaner sogar strenger als wir. Und
welches Ziel verfolgt er damit?
Ja, den Krieg zu beenden. Das ist ja zunächst mal nichts Schlimmes, einen Krieg zu beenden. Nur was er vergisst ist, wie ist die Sicherheit für die Ukraine in der Zukunft? Das ist die Frage, die die Europäer stellen. Und die nächste Frage ist dann, die Frau Major gerade angesprochen hat, und was ist mit der Sicherheit der Europäer selbst? Aber seine Motivation ist klar. Und wenn er sagt, ich mache mit Putin jetzt einen Vertrag und ich hole den zurück, und Zelensky ihm aber in dem Gespräch erklärt, dem kannst du nicht trauen, das ist ein Killer, auch mit diesen Worten, dann denkt er, Zelensky will gar keinen Frieden. So erzählt er die Story ja dann nachher in dem Pressestatement. So, deshalb ist das Erste, ich würde die Amerikaner da noch nicht so völlig aufgeben, weil er kann auch in 2 Wochen wieder anders reden, Trump. Ich glaube, dass jetzt mit dieser klaren Botschaft am heutigen Tag in London mit EU und den Briten, jetzt sieht man noch mal, wie bedauerlich es ist, dass die Briten raus sind, wäre gut, wenn sie jetzt in der EU wären, dass das Starmer das Ziel hat, mit Trump wieder ins Gespräch zu kommen, ihn jetzt auch nicht zu beschimpfen und mit Zelensky und den Europäern zusammen ihm was vorzuschlagen. Das ist ja das, was heute verabredet wurde. Das ist das eine. Und das zweite ist, Donald Tusk hat das auf die tolle Formel gebracht. Was ist das eigentlich für eine komische Situation? 500 Millionen Europäer bitten 300 Millionen Amerikaner, sie vor 144 Millionen Russen zu schützen. Das ist genau der Appell, wir haben Kraft, wir könnten das. Wir haben uns nur zu lange auch nur darauf verlassen, dass die Amerikaner das alles übernehmen. Und deshalb ist jetzt der Schritt da, dass wir Europäer selbstbewusst sagen, wir machen das selbst. Wir wollen weiter Beziehungen zu den USA haben, wir wollen auch weiter NATO haben. Aber für den Fall, dass mal die USA nicht mehr da sind, sind wir vorbereitet.
Weil wir aber noch nicht vorbereitet sind, sagen die Amerikaner jetzt, wir stellen die Bedingungen, was der Zelensky zu tun hat. Und sind ja nicht der Einzige. Wir haben ja den Republikaner vorhin schon gehört, den Dancing Graham, der gesagt hat, der kommt nur zurück, wenn er zurücktritt. Also sie stellen Forderungen, er soll sich entschuldigen. Das hat Marco Rubio gesagt, der Außenminister. Graham sagt, er soll bitte zurücktreten.
Ja, der Trump hat ja seine ganzen Minister erstmal jetzt in alle Talkshows geschickt, um genau das zu sagen. Der Zelensky ist zu weit gegangen, der muss sich entschuldigen. Lindsey Graham würde ich sogar außen vor lassen, der ist ein politischer Opportunist, der hat vor dem Wahlkampf noch gesagt, dass er Trump total ätzend findet, dass man mit dem nichts machen darf. Und es ist auch einmal sein größter Unterstützer. Also das ist, den hat man schon total oft hin und her schwenken sehen. Aber klar, die haben jetzt natürlich die amerikanische Regierung jetzt gerade medial, machen die halt einen riesen Bohai darum. Und es ist selbst, es gibt vom Weißen Haus jetzt die MAGA Minute immer. Das ist so ein Podcast von der Sprecherin vom Weißen Haus. Und das ist die erste Sache: Donald Trump hat Zelensky die Stirn geboten.
Dass er
angeblich diesem Tyrannen aus der Ukraine die Stirn geboten hat und gezeigt hat, wie stark Amerika sein kann. Das ist natürlich eine Art, wie er das deuten will. Und das ist natürlich von ihm dann in erster Linie eine Botschaft an die Amerikaner, aber er wird natürlich auch eine Botschaft an die Russen aufgefasst. Also ich habe mich jetzt auch in den letzten Tagen sehr damit befasst, wie die Russen das Ganze sehen. Ich habe das auch mitverfolgt. Ich bin erst vor einer Woche aus Russland zurückgekommen und die konnten ihr Glück kaum glauben. Die konnten das überhaupt gar nicht glauben. Als es dieses erste Telefonat gab zwischen Trump und Putin, da waren die danach komplett von der Rolle, wie viel denen angeboten wurde. Und auch als die nach Saudi-Arabien gereist sind, da hatten die gedacht, da gibt es ein paar oberflächliche Gespräche. Und dann ging es dann gleich um Wirtschaftsbeziehungen, Investitionen von 300 Milliarden Dollar, wie man jetzt die diplomatischen Beziehungen verbessern kann, große wirtschaftliche Möglichkeiten, die Arktis zusammen dominieren. Das sind ganz viele Sachen, die erst mal verarbeiten müssen. Und die Frage ist halt bei Donald Trump, ob er das so als Köder so ein bisschen dahin legt, um Putin zum Tisch zu bringen. Oder ob er wirklich, weil es ist meines Erachtens auch so, dass natürlich Donald Trump auch eine große Hochachtung vor Wladimir Putin hat und auch wie Wladimir Putin seine Amtsgeschäfte erledigt, wie der sein Land führt. Das ist schon immer eine Sache, wo er gesagt hat, das ist jemand, an dem sich Donald Trump auch ein Stück weit selbst
orientiert. Aber die Strategie geht ja gar nicht auf. Sie legen ihm schon die Geschenke auf den Tisch.
Das weiß man. Wir sind ja noch relativ früh in dieser Sache. Ne?
Also ich meine, das weiß man ja nicht. Aber es gab schon die Zugeständnisse. Es wird keine NATO-Mitgliedschaft geben. Ihr könnt die Gebiete behalten. Laschet hat die anderen Sachen auch noch aufgezählt, wie sie Russland jetzt entgegenkommen. Und heute Morgen sagt der Kreml-Sprecher Peskow, na, warten wir mal ab, wir lassen uns mal Zeit. Wir werden es noch nicht.
Aber Sie haben ja gesagt, Sie sind zu besprechbar.
Was lernen wir daraus, Frau Major? Es gab überhaupt keine Forderungen an Russland bislang.
Nee,
das heißt, es gab bevor die Verhandlungen oder bevor die Gespräche in Riad und dann in Istanbul stattgefunden haben, haben die Amerikaner ohne Not sehr viel schon auf den Tisch gelegt. Ohne dass es irgendwelche russischen Zugeständnisse
gab. Aber er will ja die Beziehung mit Russland sowieso kitten.
Genau, aber ich geb Ihnen recht in der Hinsicht, dass wir es in der Vergangenheit schon hatten. In der ersten Trump-Präsidentschaft gab es dieses Treffen in Helsinki zwischen Trump und Putin. Und da sagte damals Trump schon, er traut dem russischen Präsidenten mehr als dem FBI für die Information. Also wir haben eine gewisse Traditionslinie für die Präferenz für Russland und eine Präferenz für Autokratie, muss man auch mal so ehrlich sagen. Ne? Also was wir auch in den USA gerade beobachten mit dem Presskorb und so, das geht ja in die Richtung autokratischer Struktur. Ne? Was ich daran interessant finde, ist das Motiv dahinter. Das ist das Verständnis, wie internationale Beziehungen funktionieren. Nämlich die Großmächte Russland und die USA setzen sich an einen Tisch und die klären die wichtigen Fragen. Und die Staaten darunter, ob es die Ukraine ist oder Europa, die spielen keine Rolle. Und die müssen mit den Ergebnissen dann umgehen. Und das finde ich daran viel beunruhigender, weil wir nämlich Verhandlungsmasse sind. Ja. Nicht nur die Ukraine, auch wir Europäer sind
das
Verhandlungsmasse.
Das ist der Weg zurück ins 19. Jahrhundert, wenn man so weit will. Und Historiker haben uns auch vorhergesagt, dass wir einen Wettkampf Autokratien versus Demokratien erleben werden. Ist Donald Trump schon auf der falschen Seite? Oder auf der anderen?
Ich habe ja eben gesagt, ich würde alles tun, ihn auf der richtigen Seite zu halten. Ich glaube, wenn das jetzt nicht so läuft mit Russland, wie er sich das denkt, ist er auch in der Lage, das wieder alles zu stoppen. Also wenn es wirklich ein Köder war, kann er den auch wieder wegnehmen.
Hat ihn ja schon mit massiven Sanktionen gedroht.
Und das natürlich bis 1989 im Ost-West-Konflikt, also deshalb ist das nicht 19. Jahrhundert, da waren es immer nur die USA und die alte Sowjetunion, die in vielen Regionen der Welt agiert haben. Wir haben nur nach 1990 gedacht, es beginnt eine neue Welt. Es beginnt eine multipolare Welt. Es beginnt eine Welt, wo jetzt auch Verträge gelten, wo die Vereinten Nationen gestärkt werden, wo Europa zu einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik kommt und selbst Player wird. Das war ja alles die Hoffnung mit dem Maastricht-Vertrag und mit allem, was wir nach 1990 beschlossen haben. Und das ist nicht in dem Maße gekommen. Ich sage Ihnen vielleicht noch mal ein Beispiel. Als auf dem Balkan Srebrenica passierte, in den 90er Jahren, Massenvergewaltigungen, ethnische Säuberungen, Milosevic, waren die Europäer nicht in der Lage, das zu stoppen. Und alle haben darauf gewartet, bis Bill Clinton entschieden hat, wir greifen ein. Und dann waren wir mit dabei. Und danach haben wir gesagt, daraus müssen wir lernen. Und dann gab es den Gipfel in Köln 1999, europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das ist 25 Jahre her. Und es ist so gut wie, es ist etwas passiert, aber nicht das, was nötig wäre. Denn damals war das Argument, wenn noch einmal sowas passiert und die Amerikaner sagen, das ist euer Kontinent, das müsst ihr selbst machen, wären wir gar nicht in der Lage. Mhm. Also noch, wie eben gesagt, vorbereiten, dass wir es selbst könnten, darauf hoffen und daran arbeiten, dass die Amerikaner dabei bleiben.
Aber
das
da würde ich, da heute Baerbock, aktueller ist, denn je. Würde ich gerne noch weitergeben. Ist Donald Trump auf dem Weg, ein Autokrat zu werden, der Kreml-Sprüche nachredet?
Das wissen wir nicht. Aber, und da würde ich jetzt, weiß ich, vielleicht ist kein Dissens da, aber darauf hoffen können wir ganz bestimmt nicht. Das haben wir gelernt. Das Prinzip Hoffnung, das hatten wir nach 2014. Und das ist aber sowas von schiefgegangen, weil damals hat man ja gehofft, er wird es schon nicht so ernst meinen. Da haben uns die anderen Länder gewarnt, Nord Stream 2 und all die Fehler, die wir gemacht haben. Das hat die Ukraine auf brutalste Art und Weise jetzt bezahlen müssen. Und jetzt verteidigen sie unseren Frieden. Und ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, den Frau Maillon vorhin gesagt hat. Wir stehen wirklich an einer Wegscheide. Wir stehen an einer Wegscheide, wie die Welt in Zukunft sortiert wird. Und durch Social Media, durch die ganzen Entwicklungen, die wir technisch in der Vergangenheit haben, ist alles einfach dreifach schneller als noch vor 20 Jahren. Das heißt, wir können uns den Luxus jetzt nicht leisten, zu sagen, gucken wir mal, was passiert, sondern sonst schaffen andere Fakten. Und wir erleben doch gerade, dass wir, ich habe gestern gesagt, in einer Welt der Ruchlosigkeit leben. Autokratien versus liberale Demokratien, das haben wir vor 5 Jahren gesagt. Das ist jetzt an uns vorbeigegangen, dieses Thema. Sondern wir sind jetzt an einem Schlüsselmoment, wo sich die Welt komplett neu sortiert, wo wir auch neue Bündnisse schaffen müssen. Zum Beispiel mit arabischen Ländern. Das sind ja keine Demokratien, wie wir es sind am Golf, die Staaten. Sondern die Frage wird sich sortieren, die Länder, die nur noch auf Ruchlosigkeit setzen und alles, was Trump, was der US-Präsident jetzt angekündigt hat, geht genau in diese Richtung. Mit Erpressung, mit Deals, die nur dem eigenen Interesse dienen. Innenpolitisch, alles, was dort gerade passiert. Ich meine, sein Nachbarland Kanada, was NATO-Mitglied ist, was an der Grenze ist, die Gesellschaften sind so eng miteinander verbunden, plötzlich die Grenzen in Frage zu stellen. Und auf der anderen Seite den Ländern, und wie gesagt, das sind dann keine westlichen Demokratien alleine, sondern die an die regelbasierte internationale Ordnung glauben.
Ist also für Sie kein Partner mehr in dem Sinne?
Nein, wir müssen alles dafür tun, dass wir weiter Partner sind. Aber wir können nicht einfach darauf hoffen, hoffentlich bleiben sie Partner.
Aber sondern das war jetzt kein Widerspruch.
Wir müssen aus der Position der Stärke heraus jeden Tag deutlich machen, wir haben das bessere Angebot. Wir können es auch Deal nennen. Ja? Da muss man jetzt in der Diplomatie sehr flexibel sein, wie man die Geschichten nennt. Aber deutlich zu machen, das ist das bessere Angebot. Und im Zweifel werden wir uns selbst verteidigen müssen.
Aber
im Zweifel stehen wir für Europa ein. Und das Gute ist, weil ich immer wieder auch versuche, das Gute zu sehen, das haben wir in der Abstimmung in den Vereinten Nationen gesehen. Die Mehrheit der Staaten, weil die eben nicht Mitglied des Sicherheitsrates sind, weil die ja keine Atomwaffen selber haben, auch führende Kräfte am Golf haben keine Atomwaffen, jetzt nehmen wir mal Iran an der Stelle, sondern Saudi-Arabien, VAE, Vereinigte Arabische Emirate. Mit denen müssen wir zusammenarbeiten, weil die auch ein Interesse in dieser Zeit haben, dass nicht Russland, China, die USA die Welt unter sich aufteilen. Und diese neuen Bündnisse müssen jetzt wirken und daran müssen wir arbeiten und zwar jeden Tag dann auch Angebote für solche Regionen zu machen. Wir stehen auch für eure Friedenssicherung dann im Nahen Osten.
Wir müssen nur sagen, es war kein Gegensatz. Ich habe gesagt, wir müssen hoffen, sie noch so nah wie bei uns zu halten, wie es geht. Aber die eigentliche Zeitenwende hat jetzt stattgefunden.
Heißt aber,
weil wir
Herr Laschet,
jetzt machen müssen.
Ja,
weil wir jetzt ein Riesenvolumen brauchen, was die neue Bundesregierung möglichst schnell in Gang setzen muss, um selbst in Europa den Beitrag zu leisten.
Vielleicht dann noch mal ergänzend.
Eins nach dem anderen. Wir gucken uns erst mal an, wie der neue Vorschlag aus London ist. Da könnte nämlich ein neues Bündnis entstehen. Darüber wollen wir jetzt gleich sprechen. Wir gucken mal, was Keir Starmer heute nach dem Treffen von westlichen Regierungs- und Staatschefs in London gesagt hat.
We will go further to develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace. The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air, together with others. Europe must do the heavy lifting. But to support peace in our continent and to succeed, this effort must have strong US backing. We are at a crossroads in history today. This is not a moment for more talk. It's time to act.
Keine Zeit mehr zum Reden. Muss Deutschland ein Teil der Willigen sein?
Auf jeden Fall. Das ist unser Europa. Deutschland ist das stärkste und größte, auch wirtschaftlich, Land in der Europäischen Union. Und wir erleben jetzt ja gerade, jetzt wird Geschichte geschrieben. Frankreich und Großbritannien, und ich sage, haben hier zum Glück jetzt einen Vorstoß gemacht. Und natürlich muss Deutschland dabei sein, im Übrigen auch Polen. Es geht ja hier um Osteuropa, auch da dürfen wir die Fehler der Vergangenheit...
Wir haben gerade gehört, nicht mehr nur Gerede. Ne? Also wir versprechen nicht nur Unterstützung in finanzieller Form, in humanitärer Form, sondern... Keir Starmer sagt, wir werden auch zur Friedenssicherung da reingehen. Und ich glaube, wenn er sagt, da kann uns Frau Major helfen, eine Gruppe der Willigen wird das auch tun müssen.
Ja. Also die Idee, die es auch schon vorher in den Treffen in Paris und vorher schon diskutiert wurde, war, eine Koalition der Willigen zu haben von den großen europäischen Staaten. Ich hätte mir gewünscht, dass es jetzt nicht nur Macron und Starmer, sondern dass da auch noch ein deutsches Staatschef dabei wäre.
Die sind gerade in einer
Interims- gerade anderes zu tun, das weiß ich, aber das wäre ja wünschenswert gewesen. Und dann, wenn es wirklich eine europäische Aufgabe ist, dann sollten alle Europäer mitmachen. Die Herausforderung ist, dass wenn man wirklich eine Truppe zur Absicherung eines Waffenstillstandes in die Ukraine entsenden möchte, dann braucht es nicht nur Truppen als Masse an sich, sondern es braucht bestimmte Fähigkeiten wie Aufklärung, wie Zielerfassung, also die Augen und Ohren von einer Truppe, wie Flug- und Raketenabwehr. Und das haben die Europäer nicht ausreichend oder teilweise gar nicht.
Was könnten die Europäer dazu leisten?
Ja, das haben ja Macron und Starmer heute gesagt. Das heißt, ich glaube, die Fall war 40.000, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, an Truppen. Dann mit diesem amerikanischen Backstop, also der Unterstützung durch die USA. Aber die Frage ist, dass wir uns ganz klar machen müssen, es heißt im Endeffekt, für die Ukraine und gegen Russland zu kämpfen. Also wir verlegen de facto die Grenze, wo Russland abgeschreckt wird, von der Ostflanke der NATO in die Ukraine. Das müssen wir uns ganz klar machen. Ich halte das für richtig, weil es nochmal nicht nur um die Ukraine geht, sondern letztlich um unsere Sicherheit. Und wenn wir einen schlecht abgesicherten Waffenstillstand haben, dann laden wir mit der Schwäche de facto Russland für den nächsten Krieg ein. Und das ist etwas, was wir uns ganz klar machen. Es geht nicht um Panik, es geht nur um Analyse. Durch die Entscheidung der letzten Wochen, durch die Amerikaner, die sich immer mehr zurückziehen, ein Russland, das lernt, dass es mit Krieg führen durchkommt, ist das Risiko für einen weiteren Krieg in Europa gestiegen, weil Russland diese Lektion lernt und weil wir militärisch schwächer sind. Und deswegen ist diese Absicherung eines Waffenstillstandes so extrem wichtig. Die russischen Intentionen haben sich nicht verändert. Russland, das haben Sie gerade gesagt, möchte immer noch die Ukraine übernehmen. Die russischen militärischen Fähigkeiten sind die gleichen geblieben. Das heißt, das Risiko ist immer noch da. Und deswegen muss so eine Truppe glaubwürdig sein. Und das ist die zentrale Herausforderung. Sie muss glaubwürdig sein, damit Russland nicht glaubt, es hat die nächste Chance, Europa zu überrennen.
Aber wir sind, also vielleicht dann noch mal ganz kurz, ich meine, das ist jetzt hochkomplex, dieses ganze Bild. Zum einen war das ja genau das Thema, wo wir im Dezember, da gab es NATO-Treffen, da hatte ich auch Elemente des Friedens mit erwähnt.
Da haben Sie angedeutet, dass Sie eventuell auch deutsche Soldaten in so einer Friedenstruppe sehen.
Dass wir als Europäer uns die Frage stellen müssen, was passiert, wenn die Amerikaner in eine andere Situation kommen. Ich möchte deswegen nur bei Frau Major vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Nicht, weil wir über all das nicht reden müssen, und das haben wir damals ja schon getan, sondern, und da ist jetzt der Moment, wo man alles dafür tun muss, dass die Amerikaner bei uns bleiben, und die sind ja nach wie vor NATO-Mitglied, deutlich zu machen, das wird auch Konsequenzen für die Vereinigten Staaten haben. Und da glaube ich schon, gibt es ein Fenster, vielleicht ist es da der Punkt, wo wir wieder zusammenkommen. Weil natürlich muss sich auch ein US-Präsident der USA fragen, er hat ja noch ein paar andere Interessen auf der Welt, im Indopazifik. Welches Land auf dieser Welt möchte Geschäfte in Zukunft mit den USA machen, wenn sie die Sorge haben müssen, am nächsten Tag komplett vorgeführt zu werden oder dass man sich auf gar nichts mehr verlassen kann. Und diese Botschaft deutlich zu machen, wo steht Amerika in den nächsten Jahren? Und dann ist deren Logik ja immer wirtschaftlich, aber sie haben ja auch maximale Interessen wirtschaftlich. Der zweite Punkt, den ich wichtig finde, damit wir jetzt nicht über den fünften Schritt reden, vor dem ersten, weil Starmer und Macron haben auch deutlich gemacht, kam gerade als Eilmeldung vor 10 Minuten hier rein, mit Blick auf Waffenruhe. Und sie haben deutlich gemacht, keine Angriffe auf die kritische Infrastruktur, auf See, und aus der Luft. Und all das macht ja Russland. Also die Ukraine greift ja nicht Häfen in Russland an. Die Ukraine greift auch keine kritische Infrastruktur an. Und genau das ist der zentrale Punkt, über den nämlich die Amerikaner bisher drüber hinweggegangen sind, dass die Russen ja noch keine einzige Sekunde aufgehört haben zu kämpfen. Und das ist jetzt aber wichtig, dass wir das nicht vergessen und wir reden über Friedenstruppen, sondern der allererste Punkt muss ja überhaupt sein, dass die russische Seite diese Angriffe einstellt.
Ich glaube, ich habe den ganzen
nicht tut. Ja, dann alles wird sich.
Aber das ist ja eigentlich das, was Trump sagt. Trump sagt ja, er will die Waffenruhe haben, bevor er
und dann nimmt er es auch wieder ernst. Und ich habe den ganzen Wahlkampf über gehört, das ist der fünfte Schritt vor dem ersten. Aber jetzt kommen wir langsam dahin. Nein. Wir haben Keir Starmer gehört.
Das ist absolut real. Ich glaube, wenn es einen Waffenstillstand gibt, dann wird es auch diese Friedenstruppe geben.
Den
Waffenstillstand muss. Aber das ist ja das, womit Trump anfangen will. Er will ja Putin an den Tisch locken, er wollte, dass Zelensky dieses Dokument unterschreibt, um dann als ersten Schritt eine Waffenruhe zu machen und dann auszuhandeln, wie wird diese Waffenruhe ausgestaltet. Das hat heute nochmal Mike Waltz, der nationale Sicherheitsberater, gesagt in einem Interview, dass im Endeffekt er meint, dass Konzessionen so aussehen, dass die Ukraine, wie die Amerikaner sagen, Territorien abgeben werden muss und die Russen dafür sich damit anfreunden müssen, dass es Sicherheitsgarantien für die Ukraine gibt, vorrangig von den Europäern, und dass man dann verhandelt, inwieweit die Amerikaner dann auch dabei sind.
Ich glaub,
das mag der vierte oder fünfte Schritt sein, aber das ist eine reale Sache. Also es ist so, dass wenn es dazu kommt, dass dann wahrscheinlich dort europäische Truppen stehen. Und die Sache ist ja die Amerikaner sagen ja bisher, das ist auch kein NATO-Mandat. Mhm. Das hat ja der Hex jetzt auch gesagt. Das sind dann die Europäer für sich mit
Koalition der Willigen.
Was man aber sagen muss, also ich finde es schon bemerkenswert, was Sie gesagt haben, wie die Europäer reagieren. Das ist schon, eine Sache haben wir ja auch aus der Geschichte gelernt, dass wenn es jemand, der relativ rüpelhaft ist, im Weißen Haus gibt, dass es nichts Besseres gibt, um die Europäer zusammenzuschweißen. Das war ja schon bei George W. Bush so und das ist jetzt auch so. Das ist also auch Keir Starmer, der das Ganze jetzt anführt, als ein Land, das Brexit durchgemacht hat, eigentlich oft sagt, sie wollen nicht mehr ein Teil von Europa sein, zusammen mit den Franzosen. Dass Meloni dann auch dabei ist bei dieser ganzen Sache, die ja auch eine große Freundin eigentlich von Donald Trump ist und Unterstützerin von ihm. Aber die kommen jetzt ja alle als Europäer zusammen. Und da wird dann
Aber wenn die Deutschen auch ein Teil der Koalition der Willigen sein wollen, dann müssten sie doch jetzt auch mal ein bisschen klarer sagen.
Einen Schritt zurück. Also der eine Punkt ist, wollen wir uns wirklich eine Situation vorstellen, wo Frankreich, Großbritannien, Polen, die baltischen Staaten, die nordischen Staaten, die Italiener alle sagen, das ist die Stunde Europas, wir springen ein. Und dann sagen wir, nee, wir machen aber nicht mit.
Nein,
das kann ich mir nicht vorstellen. Auch nicht, weil Friedrich Merz ja gesagt hat in seiner Körperrede, wir wollen eine führende Mittelmacht sein. Aber ein anderer Punkt, wir verhandeln jetzt auch gerade wieder über die Ukraine hinweg. Ich kann mir momentan noch nicht vorstellen, dass ein Deal, wie er sich gerade bei Trump abzeichnet, dass den Zelensky akzeptieren wird.
Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Europäer einen Vorschlag machen.
Genau, wir brauchen
einen europäischen Vorschlag. Wir dürfen uns nicht an Trumps Vorschlag abarbeiten und deswegen vorhin mein Vergleich zum Nahen Osten, sondern da wurde gesagt, das ist unsere Region und deswegen müssen wir und deswegen ist es so wichtig, dass jetzt dieser Vorschlag von Europa gekommen ist. Wir müssen als Europäer sagen, das sind die Parameter, über die wir jetzt reden. Und da muss natürlich Deutschland dabei sein. Ich meine, wenn wir nicht dabei sind, dann werden wir in Europa keinen gemeinsamen Frieden schaffen können.
Aber das ist jetzt unser Moment. Was muss ein künftiger Kanzler da?
Ich würde es trotzdem noch mal auch, weil wir über viele Dinge jetzt auch quer reden. Das, was heute passiert ist, ist der Versuch, eine starke europäische Antwort zu geben und damit die Amerikaner auch wieder reinzuholen. Das ganze Ziel ist ja, mit Trump wieder in einen Dialog zu kommen, nachdem das jetzt am Freitag gebrochen ist. Dazu gibt es konkrete Angebote. Dazu muss erst der Waffenstillstand da sein. Deshalb ist es viel zu früh jetzt über Friedenstrom. Wir sind jetzt an dem Punkt, was ist denn die europäische Perspektive? Und die Frage kann natürlich auch sein, warum kommt die erst jetzt? Warum muss erst Trump diesen Vorstoß machen, damit die Europäer mal mit einer Perspektive kommen? Aber
man könnte sich natürlich schon bereit erklären, das zu machen. Natürlich kann man das.
Sie kommen jetzt und es ist gut, dass sie jetzt kommen. Rückwärts zu gucken, was man alles nicht gemacht hat, hilft nichts. Jetzt kommen sie. Mhm. Das ist der eine Schritt. Der zweite ist aber, uns selbst vorbereiten, wie, das war ja der Anfang unserer Debatte, wie stärken wir denn die europäische Verteidigung ohne Amerikaner? Mhm. So, das muss jetzt auch vorbereitet werden. Und das ist eine Frage, die weit über die Ukraine hinausgeht. Das ist ja eine Frage, die uns selbst betrifft. Und dazu müssen wir jetzt Vorbereitungen treffen, sowohl finanzieller Art als auch struktureller Art. Wolfgang Ischinger schlägt morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor, eine europäische Verteidigungsunion. So etwas hatten wir beinahe mal in den 50er Jahren, ist dann gescheitert. Die muss jetzt eingeleitet werden. Und wenn nicht alle mitmachen, dann ist es die Koalition der Willigen oder das Europa der zwei Geschwindigkeiten oder wie immer man das nennt, wo Polen, Frankreich, Deutschland, Italien, die Gründungsmitglieder der EU plus die baltischen Staaten dabei sein
müssen. Aber Sie verzeihen mir schon, dass ich ein bisschen schmunzeln darüber muss, dass Sie sagen, wir müssen es jetzt machen. Wie oft haben wir diesen Weckruf gehört, Europa muss es jetzt machen?
Ich habe eben gesagt, Frau Miosga, Entschuldigung, das hat die EU sich 1999 vorgenommen. Das ist 25 Jahre her. Aber man hat es nicht gemacht.
Alle amerikanischen Präsidenten zuvor haben auch gefordert, dass wir mehr in die Verteidigung
gehen. Ja, natürlich. Aber
also wir haben ja jetzt Schuldenbremse jetzt reformieren. Wir brauchen jetzt das Geld. Das heißt, Deutschland muss sich jetzt entscheiden. Wir haben gerade gehört, alle Europäer stehen bereit. Und jetzt muss die neue deutsche Bundesregierung mit der alten deutschen Bundesregierung zusammen die 3 Milliarden, die wir die ganze Zeit blockiert haben, die müssen jetzt von Deutschland kommen an die Ukraine.
Wer hat die blockiert? Bundestag will.
Muss der amtierende Bundeskanzler muss es jetzt freigeben.
Der muss die Vorlage schicken, ist das Geld da.
Der zweite Punkt für Ihre Union, Verteidigungsunion auf europäischer Ebene, müssen wir auf europäischer Ebene die Maastricht-Kriterien lockern. Das hat von der Leyen vorgeschlagen. Ja. Und wir brauchen dafür in Deutschland eine Reform der Schuldenbremse, dass wir unseren Beitrag leisten. Wenn sich jetzt der neue Kanzler dazu positionieren würde, dann wären alle anderen Europäer jetzt dankbar, damit wir diesen Schritt gehen können.
Sie haben noch nichts bekommen vom neuen Kanzler, wie das weitergehen soll? Also ob es ein Sondervermögen geben soll oder... Hat er Sie dazu aufgefordert, damit zu machen?
Ich habe ja gestern 6 Punkte, also noch 4 weitere, vorgeschlagen, welche Schritte wir jetzt gehen müssen. Und am 6. März, also am Donnerstag ist das, treffen sich in Brüssel die Staats- und Regierungschefs. Und da muss Deutschland eine Position haben. Und wenn wir das zurückgeben wollen, was uns andere Länder geschenkt haben, nämlich die Wiedervereinigung im Herzen Europas, in Frieden und in Freiheit zu leben, muss Deutschland jetzt genau auf den Tisch legen, was sind wir bereit für unseren Frieden in Europa zu leisten. Und das bedeutet große Investitionen in unsere Sicherheit.
Nur weil wir gerade jetzt an dem Punkt waren, und da unterstützen die Grünen ein Sondervermögen auch noch mit den alten Mehrheiten im alten Bundestag, solange sich der neue nicht konstituiert.
Wir haben ja ein Sondervermögen und das reicht nicht aus, weil wir es damals nicht den Mut hatten, es breit genug zu machen. Zum Beispiel die ganze Frage hybride Angriffe, Cyberabwehr, all das ist da nicht berücksichtigt worden. Wir jetzt nicht zurückschauen, hatte ich für geworben. Aber das reicht nicht aus. Wir können jetzt nicht kleckern, sondern wir müssen klotzen. Und deswegen werbe ich so stark dafür, dass wir jetzt den großen Wurf machen mit der Reform der Schuldenbremse, weil klar ist, dieser hybride Krieg, den Putin führt, den führt er ja auch zur Destabilisierung unserer liberalen Gesellschaften, die Spaltung unserer Gesellschaften. Und das wäre jetzt der große Wurf,
den wir brauchen. Aber wie kann man die in den nächsten 3 Wochen noch reformieren? Geht das so schnell?
Vor 3 Jahren diese Zeitenwende geschafft, übers Wochenende, als Europäer zusammen. Und jetzt ist wieder der Moment, dass wir diese Zeitenwende 2.0 auf den Weg bringen.
Schuldenbremse oder Sondervermögen?
Das ist eine Frage, die man technisch erörtern muss. Ich bin eher beim Sondervermögen. Aber es gibt für beides gute Argumente. Nur die Eilbedürftigkeit ist jetzt größer, als man das gedacht hat. Und es gibt einen vergleichbaren Fall. 1998 war die Regierung Kohl abgewählt und die Regierung Schröder kam. Mhm. Und dann war die Entscheidungsnotwendigkeit, den Einsatz im Kosovo zu beschließen. Ja. Ganz schnell. Und dann ist der alte Bundestag nochmal einberufen worden und hat das beschlossen, bevor die neue Regierung irgendwann ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen hatte, auch schon mit Stimmen der Grünen und Union, die ja in der Vorgängerregierung war. Und so ein Moment ist jetzt eigentlich da, weil in der Tat, seit heute liegt London auf dem Tisch, am Donnerstag ist der EU-Gipfel und da muss Deutschland sprechfähig sein. Mhm. Und Es ist gut, dass wir ein Verhältnis haben zwischen alter und neuer Regierung, das kooperativ ist, dass sowohl die alte Regierung als auch die neue ins Amt kommende in der Frage keinen Streit hat. Und jetzt muss man das technisch überlegen, ob das Sondervermögen, wie groß das ausgestattet werden muss, oder die Schuldenbremse, halte ich für etwas komplizierter.
Bis Donnerstag
ja, das halte ich für komplizierter in kurzer Zeit. Mhm. Aber eine Grundentscheidung zum Sondervermögen, auch in einer größeren Größenordnung, als wir sie bisher kannten, halte ich für denkbar.
Dann haben wir die Amerikaner auch wieder an Bord, meinen Sie, wenn wir...
Und nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Frage ist ja nicht, investieren wir in Verteidigung, weil die Amerikaner gehen, sondern investieren wir in Verteidigung, das haben Sie ja beide auch gesagt, weil das, was wir uns aufgebaut haben, schützenswert ist. Und weil wir als Europäer den Anspruch haben sollten, das zu schützen. Und wenn wir das zusammenbinden, was wir eben gesprochen haben, haben wir vier Aufgaben. Wir müssen die Ukraine schützen, damit sie keinen Siegfrieden akzeptieren muss. Wir müssen unsere eigene Verteidigung stärken. Wir müssen einen eigenen Plan für die Ukraine, für einen Waffenstillstand, für eine Absicherung vorlegen. Und wir müssen etwas machen, was ich einen Transitionsplan nenne. Die Amerikaner sagen uns, Europa interessiert uns immer weniger. Wir sind aber in vielen Bereichen militärisch von den Amerikanern abhängig. Circa 40% der NATO-Verteidigungspläne baut auf amerikanische Beiträge aus. Das heißt, wir müssen mit den Amerikanern uns die Karten legen und müssen sagen, so stellen wir uns eine langsame erwachsen werden vor, ein langsames Entkoppeln. Und wir müssen mit den Amerikanern das absprechen. Ein Punkt noch. Mhm. Ich finde die Vergleiche Kosovo, das stimmt für die Entscheidung, aber ich glaube, die Größe der Aufgabe, vor der wir stehen, ist für mich eher Wiedervereinigung oder Westwindung 49. Bei der Wiedervereinigung hat keiner gefragt, wie teuer das ist, weil es irgendwie klar war, die Aufgabe liegt auf dem Tisch und das macht man. Und wenn jetzt die Aufgabe ist, ein freies, souveränes, wohlhabendes Europa zu schützen, dann sollten wir auch nicht sagen, das ist uns jetzt gerade ein bisschen zu teuer und zu anstrengend. Also ich glaube, das Leitmotiv, was wir für die nächsten Jahre haben müssen, was ist uns die Freiheit wert? Ja. Und wie viel ist uns die Verankerung im Westen in einem demokratischen, freien System wert? Dann kommt die Umsetzung. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Das kriegen wir hin, wenn wir das wollen. Ob es jetzt Corona oder Kosovo oder was anderes war. Ne? Aber ich glaube, die Größe der Aufgabe muss uns in... Zumindest in Deutschland, in Osteuropa, Nordeuropa ist es ziemlich klar. Ne? Aber dass es bei uns noch klarer werden muss, dass wir wirklich einen Krieg vor unserer Haustür haben und dass wir die Aufgabe haben, uns in der Gesamtverteidigung militärisch und hybrid und auch industriell anders aufzurichten. Und das geht nicht mit Taschengeld.
Werden die Amerikaner sich darauf einlassen und sagen, wir beschützen euch noch ein wenig, wir helfen euch noch, weil im Moment wissen wir, dass wir die Ukraine ist. Was würden
Sie sagen? Ich glaube, sobald die Amerikaner Signale von uns bekommen, dass Europa bereit ist, dann einen wesentlich größeren Beitrag zur eigenen Verteidigung, sondern dass dann auch sich da der Wind ein Stück weit drehen wird. Also was man ja von Donald Trump gehört hat, ist, dass zum Beispiel Polen, die ja 4%, glaube ich, mittlerweile für Verteidigung ausgeben, dass er sagt, das ist das, was er sich vorstellt, und das ist auch ein Land, das dann halt eben auch von den Amerikanern mit beschützt wird. Ich glaube schon, dass das dann auf jeden Fall auch so zumindest besseren Willen bringen wird, auch unter den Amerikanern. Und gleichzeitig ist es dann natürlich so, dass die Europäer dann auch mittelfristig zumindest auch eher auf eigenen Beinen stehen können. Weil es ist dann natürlich so, dass man dann nicht die Amerikaner jedes Mal fragen muss, wenn irgendwas ist, oder auch seine eigene Sicherheitspolitik gegenüber Russland haben kann, ohne die Amerikaner unbedingt ein Boot haben zu müssen, wenn sie gerade mal wieder eine Regierung haben, die was anderes will, als die Europäer haben wollen. Also es ist eine Sache, die natürlich total wichtig auf jeder Ebene ist. Und dann gleichzeitig ist es natürlich so, dass man versuchen muss, dass es dann wirklich auch in der Ukraine ruhig bleibt. Weil das wird immer ein Brandherd bleiben für die Russen. Weil für die ist es so, selbst wenn jetzt der Konflikt eingefroren ist, ist es für Wladimir Putin so, dass er noch nicht seine Kriegsziele erreicht hat. Also was ich von den Russen gehört habe, ist, dass Wladimir Putin auf jeden Fall den gesamten Oblast Donetsk für sich nehmen will. Und da sind immer noch drei sehr große Städte, die er nicht genommen hat. Und wenn er versuchen würde, das noch zu machen, dann hätten wir mindestens noch 2 Jahre Krieg und sicherlich Hunderttausende Tote.
Wie müssen wir uns jetzt vorstellen, wie das weitergeht? Die Europäer, so habe ich jetzt Kistama heute auch verstanden, sollten eine Funktion der Vermittlerrolle übernehmen zwischen der Ukraine und Donald Trump. So habe ich verstanden, dass der ukrainische Präsident sich jetzt erstmal wieder, man würde sagen, also vertragen ist vielleicht ein bisschen viel, aber sogar der NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat gesagt, er möge doch bitte wieder die Wogen glätten. Und da habe ich so Keir Starmer so verstanden, dass er sich da als Vermittler sieht. Ist das jetzt die neue Rolle der Europäer, damit erstmal wieder Ukrainer und Amerikaner an einem Tisch?
Er wird das, glaube ich, nicht so formulieren, sondern er wird sagen, Selenskyj will auch einen Friedensplan. Und wir, Briten, Franzosen und alle, die da heute am Tisch saßen, auch die Deutschen, wollen diesen Friedensplan von Zelensky unterstützen und die USA bitten, dass sie dann auch dabei sind. Und damit kann Trump sagen, es hat sich also geändert, er will doch Frieden. Er hat ihm ja unterstellt, er will keinen Frieden. Aber da ist ein Stück Gesichtswahrung bei, aber auch ein Stück Ernsthaftigkeit, dass man das nicht Zelensky alleine machen lässt, sondern dass ganz Europa plus Großbritannien, was ja gar nicht in der EU ist, und die Türkei, die auch mit dabei war als NATO-Mitglied, dass die alle diesen Weg unterstützen.
Um deutlich zu machen, und das ist das Wichtige, es wird gar keinen Frieden in Europa geben können, wenn dieser Frieden gegen die Ukraine und damit gegen die Europäer gerichtet ist. Und deswegen ist diese absolute Geschlossenheit ist jetzt so wichtig und nicht dieses, man vermittelt jetzt zwischen den USA, sondern wir haben eine klare Position und eine klare Haltung, dass wir keine Täter-Opfer-Umkehr zulassen, auch nur zu Beginn der Sendung einmal zurück. Weil was wäre das für ein Signal an die ganze Welt, wenn dieses Spiel mitgespielt wird? Also das muss zurückgeholt werden. Und dann deutlich zu machen, damit nie wieder der Angriffskrieg nach Europa zurückkehrt. Weil wir haben jetzt über die Ostukraine gesprochen, da bin ich ganz bei Herrn Pleitgen, aber ich würde leider noch einen Schritt weiter gehen. Es geht um die kleine Republik Moldau, die Putin seit 3 Jahren versucht, ohne Soldaten einzunehmen. Wahlmanipulation, vieles, vieles andere. Wir haben die ganze Zeit das Zündeln im Baltikum. Und daher ist es so wichtig, dass das, was erreicht werden muss, ist, dass Putin es nie wieder wagt, den Frieden in Europa anzugreifen.
Also solange wir die russischen Intentionen, die russischen Ziele so sind, wie sie sind, muss die Absicherung ganz klar gewährleistet sein. Wenn die russischen Ziele mal irgendwann anders sind,
genau,
wenn es keinen Anspruch mehr auf Europa und keinen Anspruch auf Moldau und die Ukraine gibt, also wenn es nicht mehr revisionistisch und imperial ist, dann braucht man diese Absicherung nicht mehr. Aber solange sich bei den russischen Positionen, das hatten Sie ja eben auch gesagt, nichts verändert hat, ist ja die Bedrohung immer noch da. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung für uns. Wir reden hier nicht von 3 oder 4 Jahren Absicherung von Waffenstillstand, sondern das muss wahrscheinlich so lange laufen, bis sich die russischen Positionen verändert haben. Und das ist halt auch eine harte Schlussfolgerung. Mhm.
Und vielleicht auch aus der deutschen Geschichte gelernt, weil wir vorhin deutsche Einheit hatten. Und wie gesagt, nach wie vor müssen wir deutlich machen, wie das Gute am Ende erfolgreich sein kann. Ich meine, nach 45... dank der Alliierten und dass wir heute, mehr als 80 Jahre später, in Frieden und in Freiheit leben. Wir haben nach wie vor amerikanische Truppen in Europa stationiert. Zu einer jahrzehntelangen Absicherung des Friedens, zu einer jahrzehntelangen Absicherung dessen, dass damals von Nazi-Deutschland nie wieder Gewalt ausgeht. Zur Absicherung nach der Wiedervereinigung, wo ja Osteuropäer auch gesagt haben, was bedeutet das für unsere Sicherheit? Dieses Vertrauen zu schaffen, und deswegen ist die Langfristigkeit so entscheidend, dass wir als Europäer wirklich, und deswegen ist die finanzielle Frage auch so wichtig, über Jahrzehnte deutlich machen, wir investieren auf Jahrzehnte in diesem Frieden auf diesem Kontinent, damit gar keiner erst wagen kann zu sagen, vielleicht in 10 Jahren, vielleicht können wir da unser Aggressionsversuch noch einmal starten.
Und das Neue ist, dass jetzt alle einig sind, dass es die Europäische Union plus Großbritannien sein muss. Das war nicht immer so. Die Polen haben, als sie EU-Mitglied wurden, gesagt, okay, nehmen wir mit. Eigentlich vertrauen wir den Amerikanern und der NATO. So war, kenne ich aus vielen Debatten, die polnische Haltung.
Jetzt gibt's ja auch noch.
Der polnische Präsident war knapp vor Zelensky in Washington. Ja. Der hat eine Stunde gewartet für ein 10-Minuten-Gespräch. Und ich glaube, auch in Polen mit Donald Tusk ohnehin ist jetzt jedem klar, das muss in den europäischen Strukturen selbst geleistet werden. Selbst Polen, trotz alles Lob des Präsidenten, kriegt einen Termin für den Staatspräsidenten von 10 Minuten. Und alleine auf die USA bauen heute die Polen auch nicht mehr.
So, nee, aber die Polen müssen auch noch in eine Lage kommen, wo sie auch uns vertrauen können. Also ich glaube, von Anfang an, es ist auch viel Vertrauen jetzt am Anfang vom Ukraine-Krieg auch weggegangen, als es darum ging, diesen Panzertausch, wo sie dann ein neues Modell von Leopard 2 haben wollten, aber auch am Anfang, wo Deutschland sich dann nicht so richtig engagiert hat mit den 5000 Helmen. Also die Polen, die sind sich natürlich nicht sicher, dass im Ernstfall Deutschland wirklich hinter denen steht. Das ist ja auch daran deutlich, dass die Polen ihre gesamte Aufrüstung oder einen Großteil davon nicht von deutschen Firmen oder europäischen Firmen kaufen, sondern aus Südkorea. Weil die einfach nicht. Das geht schneller, aber es ist auch so, dass sie das dann selbst produzieren können und dass sie einfach nicht darauf vertrauen, dass sie das Zeug, was sie brauchen, so schnell wie möglich bekommen. Ja,
so sehr wir uns in Europa.
Ich glaube, das
müssen wir halt europäisch jetzt auch machen. Wir kaufen
das muss
immer
halt dann
70
wirklich klar sein, dass man auch hinter denen steht.
Ja, aber man muss auch.
Ich würde gerne Ihre Hoffnung teilen, würde aber ganz gerne einmal zum Schluss die Einschätzung haben, so sehr sich die Europäer jetzt auch anstrengen mögen, so schnell wird es nicht gehen. Die Ukraine braucht noch eine Weile die militärische Unterstützung der Amerikaner. Wie schnell wird die versiegen?
Das wissen wir nicht. Momentan reicht die, so wie sie jetzt geplant ist, reicht es etwa bis zur Mitte des Jahres. Mhm. Aber Sie haben ja am Anfang gesagt, die amerikanische Politik ist extrem disruptiv. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob er das jetzt fortsetzt, ob er es abbricht oder nicht. Ich glaube, die Lehre für uns ist immer wieder die gleiche. Wir müssen schneller hochfahren. In den letzten Jahren hat die ukrainische Rüstungsindustrie deutlich mehr produziert, ist deutlich aufgewachsen. Die Europäer haben nach dem Schock des letzten Jahres mit den Munitionslücken auch mehr produziert. Und das ist der Weg, wie es vorangehen muss. Engere Kooperation mit der ukrainischen Industrie, Aufwachs der heimischen. Und die USA, wo es geht, dabei behalten, aber ein deutlich stärkerer Fokus auf das, was wir machen können. In vielen Bereichen können es die Europäer, gerade Munition. Es gibt Bereiche, wo es wirklich schwierig ist. Das Flug- und Raketenabwehr, das ist die Aufklärung, die wir schon angesprochen haben. Das ist Ersatzteile. Das sind aber auch Finanzen. Durch diese Einschnitte bei den USAID-Programmen beispielsweise, sind ganz viele zivilgesellschaftliche Programme zu Rechtsschutz, zu Demokratieprozessen, einfach mal haben die keine Unterstützung mehr in der Ukraine. Und deswegen müssen wir die Unterstützung immer breit denken. Wir müssen sie politisch denken, wir müssen sie finanziell denken für den Staatshaushalt, wir müssen sie militärisch denken. Und es ist dieses Paket zusammen, was die Ukraine langfristig unterstützen kann.
Wir werden sehen, wie ernst die Europäer das diesmal meinen. Das macht den Eindruck, als ging es gar nicht mehr anders. Und wir werden es natürlich weiter beobachten und danken für den Moment, für die Diskussion, Ihnen fürs Interesse und geben direkt wieder ab zu Ingo und den regulären Tagesthemen.